Bayern 2. Grenzenlos hören. Evangelische Perspektiven. Immer sonntags um 8.30 Uhr.
Also ich fühle mich jüdisch sozusagen. Ich bin jüdisch, mir selbst jüdisch genug. Wenn ich in einer Gemeinde bin und jemand mich danach fragt, sage ich, dass mein Vater Jude ist.
Jana Levs langer Weg zum Judentum begann an einem Freitagabend in einem Plattenbaugebiet im Ostberliner Stadtteil Hellersdorf. Jana ist 14 Jahre alt, als ihr Vater beiläufig erwähnt, dass seine Großmutter, also Janas Urgroßmutter, jüdisch sei. Dass er selbst jüdisch ist, sagte der überzeugte Kommunist nie. Jana leiht sich in der Bibliothek einige Bücher über das Judentum aus. Und sie beginnt, jeden Freitagabend, wenn ihre Schwester weg ist, den Schabbat auf Hebräisch zu empfangen.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik neshel Shabbat.
Amen.
Amen.
Jana zündet zwei Kerzen an und spricht den passenden hebräischen Segensspruch, den sie in Lautschrift aufgeschrieben hat.
Seitdem hat sich das durchgezogen. Das habe ich jeden Freitagabend gemacht, seitdem.
Allein?
Allein, ja, nur für mich.
Mit zwei Kerzen?
Mit zwei Kerzen, ja. Man braucht ja nicht viel für eigentlich, ne?
Das Zimmer, das Jana mit ihrer jüngeren Schwester teilt, ist am Ende des Flurs. Das Wohnzimmer, wo sich die atheistischen Eltern meist aufhielten, am anderen Ende. Über das Judentum unterhielt sich Jana damals nur mit ihrer Urgroßmutter Alice. Sie zeigte ihr zum Beispiel die vielen Fotos, die sie bei der Klassenfahrt ins jüdische Viertel in Prag gemacht hatte, von allen Synagogen, dem jüdischen Museum und dem jüdischen Friedhof.
Eine Szene, die mir sehr im Kopf geblieben ist, ist quasi, ich habe ein Foto gemacht von dem Magen David auf dem Pflasterstein. Und normaler deutscher Bürger würde sagen Davidstern. Ne? Und ich habe das Foto meiner Uroma gezeigt und sie hat gesagt, ah, ein Magen David. Also sie kannte die hebräische Formulierung dafür. Ja? Und das hat mir schon gezeigt, aha, da ist irgendwas. Also sagen sie, weiß mehr.
Erst nach dem Tod von Alice fand Jana deren Geburtsurkunde. Unter dem Reichsadler stand in der Rubrik Religion Mosaisch. Mit 19 Jahren verlässt Jana die elterliche Wohnung. Mit 21 verliebt sie sich in einen Russen. Das Paar mietet eine Einzimmerwohnung und heiratet, damit er in Deutschland bleiben kann. Doch der Mann entpuppt sich als antireligiös. Jana lässt sich von ihm unterbuttern, wie sie sagt, und hört mit dem Schabbatempfang auf. Zugleich sucht sie weiterhin Kontakt zu Juden und findet ihn auch. 2005 bringt Jana ein Kind auf die Welt, eine Tochter, und nennt sie nach ihrer jüdischen Urgroßmutter Alice. Nach 3 Jahren trennt sie sich von ihrem Mann. Als ihre Tochter Alice 6 ist, meldet Jana sie an der jüdischen Grundschule an. In einem Formular muss sie ihre Religion angeben.
So, und ich schreibe dann eigentlich rein, ich bin nix quasi, ja. Obwohl es nicht meinem Gefühl entspricht auch, ja. Und ich denke irgendwie, da würde ich gerne irgendwann eines Tages gerne mal reinschreiben können, ganz selbstbewusst jüdisch, so, ja. Und nicht irgendwie immer reinschreiben, konfessionslos.
Doch Janas Ex-Mann, mit dem sie sich das Sorgerecht teilt, klagt gegen die angebliche Indoktrinierung seiner Tochter und bekommt recht. Alice muss die Schule wechseln. 2009 trifft Jana einen reisenden Israeli, Ariel. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Die beiden heiraten. 2 Jahre später wird ihre gemeinsame Tochter geboren und die Familie zieht nach Ingolstadt. Nun empfangen sie gemeinsam den Schabbat. Jana Lev zündet ihre Kerzen an und die inzwischen 7-jährige Alice ihre eigenen. Ihr Mann Ariel versteht sich als säkularer Jude. Er verzichtet auf Schweinefleisch und befolgt die Trennung zwischen milchigen und fleischigen Speisen, wie die Tora vorschreibt. Das Pessachfest feierte die Familie mit jüdischen Studenten in München. So wie Jana Lev geht es vielen Einwanderern aus den GUS-Staaten, die ab 1991 in Deutschland aufgenommen wurden. Hierdurch wollte Deutschland seine Verantwortung für das gegenüber Juden begangene Unrecht wahrnehmen und zugleich die jüdischen Gemeinden in Deutschland stärken. Stefan Kramer, Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, kritisiert, dass die deutschen Politiker die Aufnahmekriterien der jüdischen Gemeinden ignoriert hätten, die sich von der ethnischen sowjetischen Definition von Juden stark unterscheidet.
Was die jüdischen Gemeinden selber angeht, stand man auf dem ganz einfachen Standpunkt, dass man gesagt hat, nun, wen die Deutschen hier hereinlassen, ist ihre Sache. Wir werden uns diejenigen unter denen heraussuchen, die wir in den Gemeinden gebrauchen können und vor allem die auch Mitglieder der Gemeinden werden wollen. Und die anderen werden schon ihren Weg finden.
So fand aber nur jeder Dritte der 230.000 Zuwanderer seinen Weg in eine jüdische Gemeinde. Manche von ihnen hatten kein Interesse daran, aber viele wurden als sogenannte Vaterjuden abgewiesen. Denn nach jüdischem Denken ist Jude, wer eine jüdische Mutter hat. Wer nur einen jüdischen Vater vorweisen kann, ist keiner. Diese Realität verwirrte auch den 25-jährigen Michael Gläser, der als Sechsjähriger mit seiner säkularen jüdischen Familie 1999 aus der Ukraine nach Deutschland kam. Die Gläsers hielten sich für Juden und wurden in ihrer Heimat in der Ukraine als solche anerkannt. So konnte Michael Gläser in Charkow die jüdische Schule besuchen. Den Eltern war das wichtig, weil diese eine der besten Schulen war. In Deutschland wurden zwar Michaels Großeltern Mitglieder der jüdischen Gemeinde, er selbst landete in einer Art Niemandsland, weil nur sein Vater einer jüdischen Familie entstammte.
Ich weiß einfach, dass bei den Juden nach der Mutter entschieden wird, ob der Jude ist, vollkommener Jude oder nicht. Und das hat mich natürlich ein bisschen irritiert, weil in Russland ist es genau umgekehrt, ja, nach dem Vater. Und dann bin ich dort weder das eine noch das andere. Das ist schon komisch. Für die Juden bin ich kein Jude, kein richtiger Jude. Für die Russen bin ich kein richtiger Russe.
Bald kehrt Gläsers jüdischer Vater in die Ukraine zurück. Der Rest der Familie zieht nach München. In die jüdische Gemeinde geht er oft, um Freunde zu treffen. Ob er Mitglied der israelitischen Kultusgemeinde ist, weiß er gar nicht. Das interessiert ihn auch nicht. Anfangs ging er aber jede Woche mehrmals zum Jakobsplatz.
Ich war oft, sehr oft da. Ich habe da ein bisschen gearbeitet. Das kann man eigentlich nicht mal Nebenjobs nennen. Ich bin einfach an der Pforte gesessen und habe da, keine Ahnung, 1 Euro pro Stunde bekommen oder so. Und dann wurde ich in die Klezmer-Band aufgenommen, als Gitarrist und Sänger. Und ich hatte einfach sehr viele Kontakte, sehr viele Freunde in der Gemeinde. Aber die sprechen alle Russisch. 90%. Also die ich kenne.
Als Student für Jazzgesang, der nebenbei als freischaffender Musiker arbeitet, hat Michael Gläser weder Zeit noch Interesse für die jüdische Gemeinde. Der 25-Jährige ist mit einer Russin verheiratet und macht Musik. Keine jüdische Musik. Das Jüdischsein war wohl nur eine Episode in seinem Leben. Bei der deutschen Wiedervereinigung 1990 zählten die jüdischen Gemeinden in Deutschland 29.000 Mitglieder. Die meisten waren osteuropäische Juden. Ihr gemeinsames Schicksal als Nazi-Verfolgte, die jiddische Sprache und die starke Bindung an Israel prägten ihre Identität viel mehr als die Religion. So waren jüdische Institutionen offen für Vaterjuden wie Olga Mannheimer, die mit ihrer Familie 1969 aus Polen nach Frankreich auswanderte und seit 1972 in München lebt. Die heute 53-jährige Moderatorin und Autorin ist Tochter eines Juden und einer Kosakin. In Frankreich wurde sie als Jüdin gesehen und erhielt sogar ein Stipendium für ein orthodoxes jüdisches Internat.
Und es wurde mir erklärt, dass das Essen koscher ist. Ich konnte dieses Essen nicht vertragen, weil das war hauptsächlich nordafrikanische Küche. Und ich dachte, dass Koscher bedeutet, dass das so wahnsinnig scharf gewürzt ist. Und ich konnte das nicht essen, bin also zu dem Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich keine Jüdin bin.
In München kam Olga Mannheimer durch ihre Freundin Ellen Presser, die Leiterin des jüdischen Kulturzentrums, zu einer jüdischen Studentengruppe. Überrascht stellte sie fest, dass sie sich zu Hause fühlte.
Es gab in der Reichenbachstraße, dem jüdischen Restaurant, jeden Freitag einen Studententisch. Und dann machte ich die Entdeckung, dass man mit ihnen ohne Fußnoten sprechen konnte. da wurde mir klar, dass ich dazu gehöre. Also ich traf Leute, die einen ähnlichen Hintergrund hatten, die alles auf Anhieb verstanden und die mich fraglos aufgenommen haben.
Als Bestätigung ihrer Zugehörigkeit zum Judentum erhielt Olga Mannheimer eine Unterstützung von der Kultusgemeinde, ohne dass sie eine beantragt hatte. Der jüdische Studentenverband legte ihr sogar nahe, eine Funktion zu übernehmen und wollte von ihrer tatarischen Mutter nichts wissen. Um eine Mitgliedschaft in der Kultusgemeinde hat sich Olga Mannheimer jedoch nie gekümmert. Sie begriff, dass die Funktionäre der jüdischen Gemeinden in Deutschland, die überwiegend osteuropäische Shoah-Überlebende waren, sich besonders fromm darstellten.
Diese Juden bildeten in Deutschland eine Art Diaspora in der Diaspora. Das heißt, sie mussten sich von der restlichen jüdischen Diaspora immer dafür legitimieren, wie sie im Land der Täter leben konnten.
Und daher Vaterjuden wie Olga Mannheimer als unechte Juden ausgrenzten. Aus diesem Grund versuchte sie niemals, der israelitischen Kultusgemeinde beizutreten.
Ich möchte nicht die Diskussionen haben, dass ich eigentlich nicht dazu gehören sollte. Und diese Diskussion stellen sich in dem Moment, wo man Mitglied ist.
Eine ganz andere Erfahrung machte Ruven Schickler. Der pensionierte Architekt kam aus Israel, heiratete eine Deutsche. Das Paar pflegte die jüdische Tradition, die es auch den beiden Kindern vermittelte. Schickler ist Mitglied der israelitischen Kultusgemeinde. Seine Tochter Miriam durfte zur jüdischen Jugendbewegung und an Sommercamps der Zentralwohlfahrtsstelle, hebräisch Machaneh, teilnehmen, wo er selbst früher Gruppenleiter gewesen war.
Miriam hat sich gemeldet für diese Machaneh. Ich habe gesprochen hier mit unserem Geschäftsführer Yechiel Rakowski, heißt er hier. Und es ist gegangen. Miri war nicht so begeistert von dem Ganzen. Ne? Aber zwei oder dreimal war sie. Dann hat sie ihr nicht mehr gefallen und da hat sie es gelassen.
Vaterjuden oder patrilineare Juden setzen oft ein individuelles Jüdischsein anstelle eines formalen Beitritts, stellt die Münchnerin Ruth Seifert in ihrer Dissertation fest. Dafür befragte sie 14 Vaterjuden, die sich überwiegend jüdisch fühlen. Seifert schätzt, dass ein Drittel der in Deutschland geborenen Kinder mit einem jüdischen Elternteil Vaterjuden sind, also einen jüdischen Vater und eine nichtjüdische Mutter haben. Keiner ihrer Interviewpartner wurde als Kind getauft. Und die meisten von ihnen fühlen sich seit ihrer Kindheit anders. Ihre jüdische Identität zeigt sich entweder kulturell, als Teil der Familiengeschichte, oder sie ist vom Antisemitismus oder vom Verhältnis zu Israel geprägt. Ruth Seifert.
Also es ist definitiv nicht einfach was Religiöses, sondern es ist was, was weitergegeben wird über den Vater, aber auch über Bekannte, ein junges jüdisches Umfeld in der Kindheit häufig und was Patrilineare dann im späteren Leben scheinbar häufig aufgreifen.
Die meisten Vaterjuden halten Distanz zu den jüdischen Gemeinden, stellte Ruth Seifert fest. Denn ihre Erfahrungen mit der Gemeinde waren negativ.
Das habe ich bei mehreren rausgefunden, dass in der Jugend, in der Kindheit, wenn man einen Halt sucht und wenn man die Zugehörigkeit zur Gemeinde sucht, dass da diese Ablehnung stattfindet und dann wird aber auch nicht mehr gefragt.
Durch ihre Forschung trug Ruth Seifert jedoch dazu bei, dass die Geschwister Sarah und Lea Wohl, beide Vaterjüdinnen, ihre jüdische Seite entdeckten und die erste Tagung zum Thema mitorganisierten. Die Geschwister gründeten auch die Gruppe Doppelhalb, die in Berlin und Frankfurt Vaterjuden aus ihrer Einsamkeit befreit. Genau das bietet der liberale Rabbiner Tom Kutscherer in seiner kleinen Münchner Gemeinde Bet Shalom. Der 42-jährige Biochemiker aus Tschechien, der als einer der ersten Rabbiner in Deutschland nach der Shoah ordiniert wurde, ist sehr bemüht, besonders Vaterjuden willkommen zu heißen. Der Rabbi betreut die 300 Gemeindemitglieder und die 50 Fördermitglieder, die überwiegend Kinder eines jüdischen Vaters sind. Diese patrilinearen Juden müssen gar nicht konvertieren, sagt Rabbiner Tom Kutscherer.
Ein patrilinearer Jude muss kein Gyur machen, wenn er kein Gyur machen möchte. Wenn man sich jüdisch genug fühlt und möchte ein Teil der jüdischen Gemeinde sein, dann kann man als patrilinearer Jude jeder Reformgemeinde, mindestens in München, als Fördermitglied beitreten. Und man muss nicht unbedingt über Gyur nachdenken.
Vaterjuden oder patrilineare Juden gehören für Rabbi Tom Kutscherer zum Stamm Israels. Er glaubt, dass indem man sie zum Judentum zurückholt, man die Welt verbessert was eine jüdische Pflicht ist. Dafür müssen sie nicht konvertieren oder Giur machen, sondern nur ihren Status klären.
Ich spreche von Statusklärung, nicht von Giur. Damit mache ich schon eine verbale Geste. Dass irgendjemand den jüdischen Vater hat, ist nicht Jude, sondern Jude nach dem Vater. Das ist ganz klar nach der Mishnah und auch nach dem Talmud. Und Statusklärung bedeutet, dass man die Gemeinde kennenlernen sollte, dass man auch, wenn man selbst nicht gelernt hat, dass man mit den Rabbiner Grundkenntnisse des Judentums kennenlernen kann.
Man muss vor allem die Regeln des Schabbat und der Kashrut, also die rituellen Speisevorschriften, lernen, die jüdischen Feiertage und die hebräischen Buchstaben. Wenn man sich auch in der Gemeinde integriert, wird ein Vaterjude zum Juden. Dieser Prozess unterscheidet sich bei Vaterjuden grundsätzlich von einem Übertritt eines Nichtjuden, betont Rabbi Tom Kutschera.
Und Unterschied von dem Giur, von der Konversion, ist einerseits in der Einstellung, wenn irgendjemand von außen auf mich zukommt, dass man konvertieren möchte, dann natürlich sage ich automatisch nein. Wenn aber ein patrinarer Jude auf mich zukommt, dann ich bedanke mich, dass er auf mich zugekommen ist.
Eine junge Münchnerin wird sich bald beim Rabbiner melden. Das Interview für diese Sendung hat sie dazu bewegt, sagte die 28-jährige Tatjana in einem Nachgespräch am Vorabend des Pessachfestes. Aufgewachsen ist Tatjana Goldberg im postkommunistischen Kasachstan. Ihr jüdischer Vater und ihre tatarische Mutter hatten keine Zeit und kein Interesse für Religion. Erst in Augsburg, wohin die Goldbergs im Jahr 2000 gezogen waren, änderte sich Tatjanas Haltung.
Da drüben, das war vollkommen egal, welche Abstammung man ist. Das heißt, ich habe mich weder tatarisch noch jüdisch definiert. Seit ich in Deutschland bin, man musste sich für eine Religion entscheiden. Da habe ich mich für jüdisch entschieden, spontan.
Weil die deutschen Behörden sie als jüdische Zuwanderer sahen, vermutet sie. Der Wendepunkt im Leben der Bioinformatikerin war ein dreimonatiger Aufenthalt an einem Forschungsinstitut in Israel 2010. Sie war neugierig, das Land zu sehen, wo viele ihrer Verwandten leben. Und sie wollte auch dem Münchner Winter entkommen, berichtet Tatjana Goldberg.
Ich war vollkommen begeistert, wo ich in Israel war. Ich war total begeistert davon, was die Menschen in diesen 60 Jahren alles geschafft haben. Und das hat mir vielleicht geholfen, mich als jüdisch zu definieren. Ich finde die Sprache wahnsinnig schön. Ich finde sie wunderschön. Ich möchte die selber eines Tages perfekt sprechen.
In Israel begann Tatjana Goldberg, jüdische Feiertage zu begehen. Seit ihrer Rückkehr studiert die Doktorandin Hebräisch, was ihr auch bei den Gebeten hilft.
Morgen werde ich meinen ersten Schabbat feiern, zum Beispiel. Das heißt, interessieren, dafür tue ich mich schon. Aber von alleine tue ich das nicht feiern. Das heißt, ich brauche schon eine Gemeinschaft, die das vorab organisiert.
Diese fand sie im Verein Chaverim, hebräisch für Freunde. Der Freundeskreis zur Unterstützung des liberalen Judentums in München feiert seit kurzem den Schabbat und die jüdischen Feiertage in einer gemieteten Einzimmerwohnung in Schwabing. Eigentlich dürfen nur jüdische Frauen die beiden Schabbatkerzen anstecken, aber Tatjana ließen sie bei ihrem ersten Schabbatfest doch eine Kerze entzünden. 2005 trat das neue Zuwanderungsgesetz in Kraft, das die jüdische Einwanderung nach Deutschland erheblich erschwerte. Seitdem schrumpften die überalterten Gemeinden in Deutschland um rund 5.000 Mitglieder. Bald soll die psychologisch bedeutsame Grenze von 100.000 unterschritten werden. Die Sterberate ist 6-mal höher als die Geburtenrate. Die Zahl der Mitglieder der 11 jüdischen Gemeinden im Bayerischen Landesverband ging in den letzten 9 Jahren um 18% auf 7.100 zurück. Nur die Münchner Gemeinde stagniert mit knapp 9.500 Mitgliedern. Aber auch dort verzeichnete man im vergangenen Jahr 16 Geburten, aber 90 Todesfälle. Josef Schuster, Präsident des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und Kulturdezernent des Zentralrats der Juden in Deutschland, will das demografische Problem durch freundlichere Übertritte, aber nicht durch Massenkonversionen oder Giurim lösen.
Also ich möchte keine Giurim haben, um ein demografisches Problem zu lösen. Das kann nicht Sinn und Aufgabe eines Giur sein. Ich gehe aber konform mit der These, dass die Anzahl der Giurim eigentlich zu niedrig ist, weil offensichtlich der Weg innerhalb der Rabbinatsgerichte doch vielleicht man sich überlegen sollte, ob es nicht etwas einfacher ginge, wie es heute noch gemacht wird. Natürlich, insbesondere auch von Kindern, wenn es zu Hause eine jüdische Atmosphäre, eine jüdische Umgebung gibt.
Die 31-jährige Gebärdensprachdolmetscherin Jana Lev bemüht sich um eine solche jüdisch-israelische Umgebung. Sie versuchte seit Jahren zu konvertieren. Solange ihre erste Tochter Alice noch nicht 9 ist, würde sie bei Jana Levs Übertritt automatisch jüdisch. Das genau verhindert Janas erster Ehemann, der mit ihr das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Alice teilt. Kein Rabbiner war bereit, die Familie auseinanderzureißen. Daher muss Jana warten, eventuell noch 5 Jahre, bis Alice ihre jüdische Konfirmation, ihre Bat Mitzwa, feiern könnte. Bis dahin lernt sie mit Jana Hebräisch aus israelischen Kinderbüchern.
Und dann meine kleine Tochter sagte immer, zah, zah. Nachts im Licht des Mondenscheins lag auf einem Blatt ein Ei.
Die Zukunft der jüdischen Gemeinden kann aber nicht von möglichen Konversionen oder der Aufnahme von Vaterjuden abhängen. 2011 konvertierten in Deutschland rund 100 Menschen. In München waren es nur 2. Und bundesweit stammte ein einziger Konvertit aus den GUS-Staaten. Nur jeder dritte der 100 Konvertiten war ein Vaterjude. Der Augsburger Rabbiner Henry Brandt, Vorsitzender der nicht-orthodoxen Allgemeinen Rabbinerkonferenz, erwartet daher, dass die Zahl der Gemeinden in Deutschland in den nächsten Jahren zurückgeht. Der wohl dienstälteste Rabbiner in Deutschland will denjenigen Vaterjuden die Aufnahme ins Judentum erleichtern, die bewusst in den Gemeinden aktiv sein wollen. Pauschale Konversionen von Vaterjuden lehnt der 85-Jährige kategorisch ab.
Einfach aufzunehmen, Leute, die einen jüdischen Vater haben, das bringt keine Substanz in die jüdische Gemeinde. Das kann die Gemeinde nicht erhalten. Selbst die, die wir aufnehmen heute, wie wir die Leute, die schon Mitglieder sind, bringen nicht immer die Substanz mit, die notwendig ist, um Gemeinden am Leben zu erhalten.
Außerdem befürchtet Brandt gezielte Übernahmen jüdischer Gemeinden durch möglicherweise machtgierige jüdische Funktionäre, die durch die gezielte Aufnahme vieler Vaterjuden die Kontrolle über kleine Gemeinden übernehmen und diese in russisch-jüdische Kulturclubs verwandeln würden. Ruven Schicklers Tochter lebt in Israel. Sein Sohn fühlt sich jüdisch, ist aber nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde. Das stört Schickler nicht. Traurig ist der 74-Jährige darüber, dass seine Frau und Kinder nicht auf dem jüdischen Friedhof begraben werden können und dass sein Sohn nach der jüdischen Tradition an seinem Grab das Totengebet Kaddisch nicht sprechen darf.
Da war ich Zeuge einmal. Das hat mich damals fertig gemacht. Ein ganz hier angesehener Gemeindemitglied, auch in einer Mische. Er war Jude, also hat eine sehr hohe Position hier bekleidet. Und als er starb, wollte sein Sohn, der dort war, wollte Kaddisch sagen, hat gelernt. Da hat der Rabbiner gesagt, du darfst das nicht. Du kannst dir vorstellen, die Frustration des Jungens.
Und?
Also ich habe Freunde, meine guten Freunde, wenn die dabei sind, da werden sie sicher durchbringen, dass der Ron mal irgendeinen Kaddisch sagt.
Dass die jüdische Religion nach der Mutter geht, wurde nicht in der Bibel festgelegt, sondern durch die ersten Rabbiner im 2. Jahrhundert. Damals ging es darum, die Existenz des jüdischen Volkes zu sichern. Heute auch. Dennoch würde bislang keine liberale jüdische Gemeinde in Deutschland im Alleingang Vaterjuden wie Jana Lev als volles Mitglied aufnehmen, so wie das in den USA schon gang und gäbe ist. Eine solche Reform würde Rabbiner Tom Kutscherer aus München jedenfalls befürworten.
Und vielleicht würde ich sogar sagen, nach meiner intuitiven Moral spüre ich und fühle ich, dass die patrinare Juden direkt anerkannt werden sollten. Als Volljuden. Das ist aber die intuitive Moral. Aber natürlich kommt jetzt die derivative Moral. Das bedeutet, wo steht die Tradition, wo steht die Mehrheit der Gemeinden in Bezug auf alle Strömungen, die wir haben.
Nur gemeinsam mit den liberalen Juden in Israel würde man in Deutschland Vaterjuden als Juden anerkennen. Bis dahin hat die jüdische Mutter hier das Sagen. Und Jana Lev hat dafür das Schlusswort.
Ich glaube, ich möchte auch gar nicht immer nach meiner Mutter bewertet werden, ja? Meine Mutter ist eine ganz tolle Person und dafür, dass sie nicht jüdisch ist, dafür kann sie nichts. Ja? Ich wünschte mir, dass ich selber sagen könnte, was ich bin und nicht, dass das von jemand außen mir zuschreibt, was ich bin und was ich sein kann.